Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir sind da und du bist gemäß deiner Verheißung gegenwärtig in deinem Geist. Und wo du bist, gibt es Lebens- und gibt es Entfaltungsraum. Wo du bist, besteht die Möglichkeit, dir zu nahen. Deine Arme sind offen, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Vergebung ist da. Und wir danken dir, dass du uns durch deine Anwesenheit adelst, durch deine Gegenwart, durch dein Wort. Und dass du nicht nur da bist, sondern dass du auch mit uns reden willst, dass du uns Lebenszuflüsse von oben geben möchtest und dass du uns ein Stück Brot des Lebens für den inneren Menschen brechen möchtest. Danke, dass es dein Liebesinteresse ist, dass wir vorankommen, dass wir im geistlichen Leben nicht stehen bleiben, dass wir nicht einschlafen und dort, wo wir abgeirrt sind, zurückfinden auf den guten, geraden Weg, auf den Jesusweg. Und du weißt auch um die, die vielleicht noch so gar nicht richtig mit dir gestartet sind. Auch da kannst du reden, kannst durch deinen Geist überführen und ziehen. Du weißt auch um das, was sonst in diesem Haus heute Abend ansteht, um Gespräche, um Entscheidungen. Danke, dass du auch da gegenwärtig bist und uns leiten und führen willst, wie es dir gefällt. Und nun vertrauen wir dir unseren Bruder Kurt Schneck an, dass du ihm Weisheit und Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen, wie es dir gefällt. Bevollmächtige du und rede und wirke du. Hab von Herzen Dank. Amen.
Okay, schönen guten Abend zu unserem Vortrag unter der Überschrift, das Thema für heute Abend, das Wort des Lebens in einer Kultur des Todes und darin eingeschlossen ein paar Trends aus den Pastoralbriefen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich diesem Thema annähere, dann bin ich der Erste, bei dem das ziemliche Beklemmungen auslöst. Es fällt mir nicht leicht, über dieses Thema zu reden. Ich bin an sich ein sehr positiver Mensch und das Negative einigermaßen leid. Und die Gabe der Entrüstung und der Empörung habe ich irgendwo im Laufe meines Lebens eingebüßt und verloren. Trotzdem, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass bedrückende Szenarien immer näher kommen. Auch wenn wir sehr darauf gepolt sind, das Gute zu hören, wir sind ein bisschen verwöhnt, auch verzärtelt, aber die Dinge sind, wie sie sind. Nun, zum Ersten ist in der Gliederung auch drinnen über diese Kultur des Todes. Mit Tod ist jetzt nicht nur der geistliche Tod gemeint, obwohl das natürlich auch zutrifft. In unserer westlichen Kultur ist aber nicht nur der geistliche Tod praktisch Standard. Wenn wir alle Wiedergeborenen hier in Europa zusammenzählen würden, weiß ich nicht, ob wir über zig Millionen reden können. Schwer zu erfassen. Aber geistlicher Tod, das ist etwas, das hat sich in breitem Raum ausgewirkt in dem, was man eine Kultur des Todes nennen könnte. In unserer Zeit kann man das an einigen Dingen festmachen. Zum einen, wir sterben schön langsam aus. Unsere Reproduktion gesellschaftlich geht zurück. Und ich rede nicht nur von verweigerter Reproduktionsbereitschaft, sicherlich auch die Fähigkeit, aber wir sterben allmählich aus. Wir werden kontinuierlich weniger. Es ist ein langes, weitgehend verdrängtes Siechtum. Zahlen sprechen eine zu klare Sprache. Geburtenrate liegt seit Jahren bei 1,4 Kinder pro Frau. Leicht schwankend. Aber 2,1 Kinder pro Frau wären notwendig, um die Bevölkerung stabil und die Alterspyramide ausgewogen zu erhalten. Es geht ja nicht nur um die zahlenmäßige Abnahme, die wird zum Teil durch Zuwanderung ausgeglichen. Es geht auch um dieses Phänomen einer zunehmenden Überalterung. Ein anderes Zeichen ist der Massenmord an den Ungeborenen. Und da geht es mir auch nicht zuerst nur um die moralische Verwerflichkeit, sondern darum, dass unsere Gesellschaft so ziemlich die gleiche Zahl an Menschen in den Müll geschmissen hat, die uns heute fehlt, um eine ausgeglichene Bevölkerungsbilanz zu haben. Roger Liebe führt in seinem Buch 180 erfüllte Prophezeiungen 42 Millionen pro Jahr an und redet von 1 Milliarde abgetriebener Kinder seit der Freigabe der Abtreibung. Das sind erschreckende Zahlen. Wir erleben dann einen erodierenden Lebensschutz am Anfang und Ende des Lebens. Euthanasie ist längst nicht mehr nur etwas am fernen Horizont. Immer mehr Länder kippen in der Sache und bauen dieses Konzept in ihre Gesetzgebungen ein. Und es geht dann allerdings nicht mehr nur um das selbstbestimmte Sterben, es geht auch darum, dass dieses Sterben eben nicht selbstbestimmt ist, sondern aufgenötigt wird. Aus diesen ganz banalen Gründen, den Anstand zu haben, das Gesundheitssystem nicht länger über Gebühr zu belasten. Aktive Sterbehilfe. Man geht in Holland davon aus, dass von 4.000 Euthanasietoten im Jahr 2.000 diesen Weg nicht freiwillig gegangen sind. Konsequent ausgelebte Homosexualität ist tot im Rahmen dieser Schöpfung. Um das zu sehen, muss man nicht homophob sein, sondern nur klar im Kopf. Und ich verteile hier jetzt sicherlich kein seelsorgerliches Almosen, wenn ich gern dazufüge. Natürlich ist jeder homosexuell orientierte Mensch auch ein Geliebter Gottes. Und ich weiß auch aus einigen, mit denen ich beschäftigt habe, dass viel Homosexualität nicht zwingend nur Schuld ist, sondern auch Schicksal. Das ist ein ganz weites Feld. Es ist nicht immer nur Schuld, dass ein Mensch sich in so einer Orientierung vorfindet. Aber letzten Endes und konsequent zu Ende gedacht, ist Homosexualität tot im Rahmen dieser Schöpfung. Die Auflösung der Identität von Mann und Frau führt zu einem Tod der Demokratie, der Freiheit und der Toleranz. Denn die Vehemenz, mit der das heute vertreten wird, das ist schon durchaus militanter Totalitarismus. Eine Minderheit herrscht geistig über die Mehrheit, indem sie ihre Ideologie und ihre Interessen knallhart und rücksichtslos durchsetzt. Toleranz und Demokratie werden auf diese Weise schleichend abgeschafft. Toleranz hieße, ich lasse den anderen leben, wie er es gerne möchte. Aber ich muss auch sagen dürfen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Er ist ja schließlich auch nicht mit mir einer Meinung. Demokratie lässt Raum und zwingt nicht unter eine gesellschaftliche Leitidee. Sowas hat man früher Diktatur genannt. Ein geistiger Abstieg zeichnet sich in unseren Breiten ab durch die, ja, wie soll man sagen, überbordende Verwendung der digitalen Medien. Wer das studieren möchte, dem sei das Buch von Manfred Spitzer anempfohlen, Digitale Demenz, der eine ganze Fülle von Daten und Studien zusammengetragen hat, die einfach zeigen, dass ein bestimmter Umgang mit diesen Medien im Gehirn Wirkung zeigt. Und die Wirkung ist die, dass bestimmte Bereiche des Gehirns durch den Umgang mit diesen Medien praktisch lahmgelegt werden, nicht benutzt werden und wie ein erschlaffter Muskel Areale des Gehirns verkümmern und gleichzeitig in diesen Medien sehr viel Oberflächlichkeit ist, sehr viel Flüchtigkeit ist, wenig tiefgreifendes Auseinandersetzen mit Sachverhalten. Das heißt, das geistige Absterben muss man ernst nehmen. Und natürlich, und ich sage das dazu, auch wenn das politisch vielleicht nicht korrekt sein sollte, aber das Dschihad-System ist dabei, nach Europa zu greifen. Das kommt fast zwangsläufig. Die Zuwanderung von Muslimen wird die Mehrheitsverhältnisse und irgendwann auch die Machtverhältnisse in Europa verändern. Da kann Gewalt im Spiel sein, aber es ist ein Rechenbeispiel, wie sich eine Bevölkerung im Laufe der Jahrzehnte tiefgreifend in ihrer Zusammensetzung ändern wird. Und es braucht nicht einmal einen heiligen Krieg in diesem Sinn. Einfach die Mehrheitsverhältnisse werden sich ändern. Das sind nur ein paar Notizen aus dem, was man heute so beobachten kann. Zu den Trends aus den Pastoralbriefen habe ich einige ausgewählt. Es sind noch mehr, die man da aufzeigen könnte, aber die Zeit reicht nicht ganz dazu. Die Bibelstellen stehen jeweils dabei. Zum Teil werde ich sie auch vorlesen und zitieren. Ein Trend geht sicher dahin, dass man von der Wahrheit des Evangeliums hin zu den Mythen, Legenden und Fabeln sich bewegt. 1. Timotheus 1, Vers 6, 4, Vers 7, 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 4 und so weiter. Eine ganze Reihe von Stellen in Timotheus-Briefen, die das Wort Fabeln, Mythos, Legenden etc. verwenden. Das Wort des Lebens wird verworfen und in den Bereich der Mythen, Fabeln und Legenden verwiesen. Rainer hat schon darüber geredet, was die Entmythologisierung bedeutet und was es bedeutet, dass die historisch-kritische Methode es so, wie es dasteht, nicht nehmen kann, sondern es praktisch die Wunder und die Zeichen Jesu in den Bereich der Legende und der Mythen verweist. Und umgekehrt werden Mythen und Legenden, Fabeln zu neuen Wahrheiten. Aber nie vergessen, die alten Wahrheiten waren keine gute Nachricht für den Menschen. Mit den alten Wahrheiten, mit den alten Mythen, mit den alten Gottesvorstellungen kehrt auch das desaströse Menschenbild wieder, das man damals gehabt hatte. Und die Kultur der Antike war in sich schon eine Kultur des Todes. Menschen waren Wegwerfware. Bei Kindern bestand die Möglichkeit, sie einfach auszusetzen, wenn sie unerwünscht waren. Im römischen Recht gab es die Patria Potestas Vitae Necisque. Das heißt, der Vater, dem ein Kind, das im Haus geboren wurde, vorgeführt wurde, konnte mit einem Zeichen Daumen rauf dieses Kind annehmen. Senkte er den Daumen, wurde es weggegeben, ausgesetzt. Heute erleben wir diese Sachen in Kinderarbeit, in Kindersoldaten, die gezwungen werden, in Milizen einzutreten. Und wir haben ca. 30.000 Kinder, die jedes Jahr verschwinden, um irgendwo, wenn sie es gut haben, in einer Adoption zu landen. Wenn sie es schlecht haben, landen sie in der Porno- und Pädophilenindustrie. Und wenn es krass kommt, landen sie dort, wo sie als Organspender ausgeschlachtet werden. Das behinderte Leben war in der Antike nur geduldet als Kuriosität im Zirkus. Heute versucht man es von vornherein zu eliminieren, indem man eine pränatale Diagnose stellt oder eine Präimplantationsdiagnose. Sklaven bis heute auf unserem Erdball in ungeminderter Zahl vorhanden. Frauen waren in der Welt der Antike Menschen zweiter Klasse, im Haushalt erwünscht, als schneller Brüter für Kinder eventuell. Anspruchsvollere Verhältnisse haben die Männer gepflegt mit Hetären, Konkubinen und Kurtisanen. Das war schon eine Revolution, als der Paulus gesagt hat, ihr Männer, liebt eure Frauen. In der Antike war die Frau ein Mensch zweiter Klasse. Feminismus ist bei uns heute im Westen. Sonst aber, man braucht nur Indien nehmen, zum Teil auch China, gezielte Abtreibung von Mädchen. In Ostasien fehlen inzwischen 160 Millionen Frauen. Was Wunder, dass es zu Massenvergewaltigungen kommt. In Indien werden Mädchen ausgesetzt. Wir unterhalten in unserer Arbeit in Indien unter anderem auch ein Mädchenheim, das Mädchen aufnimmt, die von den Eltern ausgesetzt wurden oder wo geplant ist, sie auszusetzen. Und um ihnen das zu ersparen, nehmen wir in dem Heim Mädchen auf, damit ihnen dieses Schicksal erspart bleibt. Die Witwenverbrennung in Indien wird immer noch gehandhabt. Mit dieser harten Analyse könnte man fortfahren. Ich habe noch gar nicht alles erzählt. Ein zweiter Trend: Erkenntnis ohne den Heiligen Geist. 1. Timotheus 6, 20 bis 21. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Mythen und geistlose Erkenntnisse als Weg zu Gott. Gnosis steht hier im Griechischen. Eine Erkenntnis, die ohne den Heiligen Geist zustande kommt, eine Weisheit, die Gott nicht braucht, aber zu Gott weisen möchte. Wenn aber Erkenntnis, Gnosis, das Eindringen auf dem Weg des Nachdenkens, auf dem Weg zu Gott verkündigt wird, dann geht es nicht mehr um den persönlichen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann wird Gott zu einem heidnischen Konzept, zu einer Urvernunft, ein Logos irgendwo da draußen, ein Ureines, ein Urgeist des Universums, zu dem wir emporgelangen sollen. Das ist die Abkehr von Offenbarung und Hinwendung zur Selbsterlösung. Und das ist nicht mehr Bibel, sondern östliches Denken, das ist nicht mehr Jahwe, sondern Brahman. Wenn es nicht mehr um Gott geht, sondern um das Göttliche, dann haben wir keinen Vater mehr, der sich im Sohn offenbart hat. Dann haben wir überhaupt keinen Gott mehr. Im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief, im Kapitel 2, Vers 23, bringt er es auf den Punkt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das heißt, diese Leugnung, dass Gott einen Sohn hat, das sieht Johannes als die Lehre des Antichristus. Der Antichristus wird das vertreten und er ist schon präsent in unseren Gemeinden, in den Kirchen und in dieser Welt. Der Vater hat keinen Sohn. Die Fleischwerdung Gottes wird verleugnet. Und erlösen tut uns nicht der Sohn, der am Kreuz für uns stirbt. Was uns erlöst, ist die Erkenntnis des Göttlichen in uns. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 4, die Verse 2 und 3, lesen wir das auch noch. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Gott allein und für sich, das ist ein heidnisches Konzept. Das ist nicht der Vater, zu dem ich Beziehung habe. Denn Gott ist dann nicht mehr mein Vater, wenn Jesus nicht mehr sein Sohn sein kann. Gottgläubigkeit ohne Jesus bedeutet immer, wir haben überhaupt keinen Gott mehr, den man kennen könnte. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Und wenn der Sohn nicht in die Welt kommt und uns den Vater vor Augen stellt, dann bleibt auch der Vater unbekannt. Das Alte Testament hat die ganze Zeit von einem Gott nur reden können im Blick auf den Messias, der diesen Gott dann den Menschen offenbaren würde. Gott ohne persönliche Offenbarung und ohne den Messias, das kennt genau das Alte Testament überhaupt nicht. Gott hat sich im Alten Testament in Theophanien offenbart. Er blieb weder stumm noch ohne Eigenschaften. Und in Jesus Christus nahm er Gestalt an. Gott im brennenden Dornbusch, Gott in der Schechine der Stiftshütte. Das war immer nur eine Form, wie Gott sich schon im alten Bund gezeigt hatte. Und jede Erscheinung war nur eine Verhüllung, in der bereits der Sohn hervortrat. Sie sind dem Sohn begegnet, ohne dass sie es ganz genau gewusst haben. Es war immer der Sohn, der unter die Menschen getreten ist. Er ist der präsente, gegenwärtige Gott. Einen Gott, der sich nicht im Sohn offenbart, diesen Gott gibt es nicht, und wenn es ihn gäbe, könnte man ihn nicht erkennen. Gott ohne das Wort, das Fleisch wird, bleibt stumm, und der Vater ohne den Sohn bleibt gestaltlos. Und Johannes sieht das als Lehre des Antichristus voraus. Die Verleugnung der Fleischwerdung Gottes, das hat in vielfältiger Weise Gestalt angenommen, von Mohammed bis hin zu den modernen Lehren. Der Islam ist völlig klar und eindeutig und schreibt das im Koran direkt und ausdrücklich. Es ist undenkbar, dass Allah einen Sohn haben sollte. Und wer Allah dann sein soll, wird nicht aufgedeckt. Im besten Fall ist er einfach eine Vorstellung in den Köpfen der Menschen. Im schlimmsten Fall ist er ein Dämon, was auch immer. Den Vater hat man nur im Sohn. Nur wenn der Sohn den Vater bekannt macht, wissen wir über den Vater Bescheid. Und es gibt kein Hinaufdenken zu Gott, mit dem man von den Gedanken her bei Gott ankommen könnte. Entweder betritt Gott diese Welt oder er bleibt unerkannt. Die Esoterik, das New Age-Denken, hat dann noch eine besondere Variante ins Spiel gebracht. Man kann Gott erkennen, sagt man, auf dem Weg der Erleuchtung und macht zugleich die Entdeckung der eigenen Göttlichkeit. Nicht Gott wird Mensch, sondern der Mensch wird Gott. Überall im Universum, sagt man dann, sind Ausdrucksweisen des Göttlichen zu finden, in verschiedenen Graden, auf verschiedenen Ebenen. Alles ist Geist, überall sind geistige Wesen beheimatet, die man irgendwie berühren oder Kontakt aufnehmen kann. Und so kann man seine eigene spirituelle Weiterentwicklung fördern. Und so landet der Mensch statt in einer Spiritualität beim Spiritismus. Es bleibt dabei. Nur der Vater, der im Sohn erkannt wird, ist wirklich mein Vater. Nur Gott, der sich im Sohn offenbart, kann wirklich erfasst, erkannt, verstanden werden. Ein dritter Punkt wäre die Verwerfung der Autorität Jesu im 1. Timotheus Kapitel 6 in den Versen 3 bis 5. Dies lehre und dazu ermahne. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Abkehr vom Evangelium, Rückkehr zum Heidentum geschieht unter gleichzeitiger Absage an die Autorität Jesu. Die Worte Jesu sind nicht mehr letzte Instanz des Fragens, des Lebens und des Glaubens. Ein Jahrmarkt der Wahrheiten und ein Rummelplatz der Ideen ist an diese Stelle getreten. Jeder wird seine eigene Autorität, Verkündigung wird ein Chaos verschiedener Schulen und Meinungen. Religion wird zum Markt, auf dem man viel Geld machen kann. Wenn Jesus und sein Wort nicht mehr als verbindlich gilt, verliert der Mensch den Maßstab für ein richtiges Denken. Dann verwirren sich die Sinne, der Mensch wird krank im Geist, wird nicht mehr wissen, was oben und unten ist und wird orientierungslos und in seiner Orientierungslosigkeit dem auf den Leim geben, der ihm einigermaßen plausibles Konzept anbietet. Ein besonders strammer Abschnitt, den ich nicht direkt auslegen werde, wer das nachverfolgen möchte, dem sei das Buch von Roger Libby anbefohlen, über die 180 erfüllten Prophetien, da kommen diese Dinge auch zur Sprache, aber Das ist im 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 9, der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer und so weiter. Ich greife einen Abschnitt auf und der beginnt mit dem unter 5, der Zerfall der Familie. Also ich lese nochmal. Menschen werden viel von sich halten, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Familiensinn geht verloren. Das ist das Ergebnis von notorischer Selbstbezogenheit, selbstsüchtig, im Griechischen phil autoi, nach sich selber süchtig begehrend heißt das. Narzisstisch würden wir heute sagen, und Narzissmus ist die Krankheit des Geistes in unserem noch jungen Jahrhundert, hat mit dem ausgehenden 20. Jahrhundert schon begonnen. Da wird der Mensch zum Maß sich des Lebens machen, zum Maßstab alles Seins. Die Menschen werden sich selber in die Mitte rücken. Aber genau dieser Mensch ist in sich selber der größte Hemmfaktor für gesunde Entwicklung. So selbstbezogen wie er ist, ohne Empathie, immer weniger verbindlich Verantwortung zu übernehmen und diese Verantwortung dann auch zu tragen. Paulus deutet das hier an, dass der Abfall vom Glauben zum Verleugnen aller Verbindlichkeit wird und daraus eben der Zerfall der Familie, Veruntreuung der Sorgepflichten an Kindern und Eltern, Bande gegenseitige Verantwortung zerreißen. Man ist nicht länger bereit, Pflichten zu übernehmen. Alles, was wir heute an Aussetzungen haben, der Kinder in der Abtreibung und Abschieben der Alten und Behinderten, alles, was wir da kennen, ist mit angesprochen. Undankbarkeit nennt er, wie viele Kinder sind ihren Eltern an den Hals gegangen, ruchlos, vor nichts zurückschreckend, nichts mehr als heilig und unantastbar ansehend, lieblos, herzlos, gefühllos, natürliches Empfinden stirbt so oft ab. Und ein letztes Moment, ehe ich zur Auflösung komme. Sie werden sich Lehrer und Lehren aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das ist so eine bekannte, schöne lutherische Formulierung. 2. Timotheus 4, 1 bis 4. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die heilsame Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selber Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Hier schließt sich der Kreis. Fabeln sind wieder Märchen und Mythen. Veränderte Inhalte und ein verändertes Publikum, das geht Hand in Hand. Und die Hörer werden sich dem zuwenden, wonach ihnen die Ohren jucken. Die Zuhörer werden sich verändern, sie kommen der Verführung entgegen. Sie entsprechen dem, was da mit ihnen getrieben wird. Sie mögen es so gern, sie gieren nach immer neuen Sensationen, wollen unterhalten und amüsiert werden, wollen Gags und Gaudi, Streicheleinheiten. Es geht nicht mehr um den Wahrheitsgehalt einer Predigt, sondern um das, was daran wohltut, was unterhält, was erhabene oder begeisterte Stimmung auslöst. Im Zeitalter des Psychologismus wird zunehmend die eigene Befindlichkeit und die persönliche Erfahrung thematisiert. Nicht die Wahrheit, die ein Herz gesund macht, die heilsame Lehre, sondern Streicheleinheiten für die Seele bereithält. Nicht mehr herausfordern, nicht mehr in Frage stellen, nur noch bestätigen, bis dahin, dass man lieber von der Wahrheit als von der Sünde lässt. Und so stehen dann Entertainment und Amüsement ganz oben auf der geistlichen Hitliste. Thema wie Kreuz, Nachfolge, Verbindlichkeit in Hingabe und Dienst, das wird zunehmend verschwiegen. Stattdessen der Reiz des Neuen, das kurzfristige Engagement nach Lust und Laune. Das und die Gewöhnung an die reißerisch auf das Auge zielenden Methoden der Medien machen Menschen geradezu unfähig, Wahrheit noch zu hören. Das Bild bedrängt und erschlägt schließlich den Gedanken. Und so wird das Publikum die Prediger verderben und die Prediger das Publikum. Wie gesagt, keine schönen Szenarios. Die Schrift kennt das, nennt es als Zeichen dessen, was am Ende immer deutlicher und immer klarer zum Vorschein treten wird. Ich komme zur Auflösung. Christus, das Wort des Lebens, das erschienen ist. Im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, in den ersten vier Versen. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. In Christus ist in einer geschichtlich fassbaren Gestalt das Wort, das beim Vater war, oder der, der beim Vater war, in diese Welt hereingekommen. Und es ist fast etwas wie Atemlosigkeit hier zu spüren, wie der Johannes unglaublich begeistert ist, wenn er zurückdenkt, wie diese Begegnung mit Christus eigentlich gewesen ist. Man braucht nur an das Johannesevangelium denken, an das erste Kapitel, wo der Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und dann hören sie Johannes reden und sie folgen Jesus nach, diese ersten beiden Jünger, von denen er erzählt. Dackeln eine Weile hinter ihm her. War eigentlich etwas völlig Unübliches, dass Jünger hinter einem Rabbi hergehen. Normalerweise hat sich der Rabbi seine Schüler selber gesucht. Und so gehen sie eine Weile hinter Jesus her und wenn es so ist, wie ich mir es vorstelle, hat er eine Weile sie dunsten lassen, vielleicht auch zwischendrin gelächelt und einmal sehen, ob sie dranbleiben. Und schließlich wendet er sich zu ihnen um und fragt, was sucht ihr? Und sie sagen, Rabbi. Und Rabbi heißt Mann der überströmenden Fülle. Rab, das ist die Menge. Der Rabbi ist ein Mann der überströmenden Fülle. Ein Mann, der eine unglaubliche Menge zu bieten hat. Und sie fragen ihn, wo bist denn du zur Herberge? Was ist denn deine Heimat, deine Behausung? Wo hast denn du deine Wurzeln? Und dann kommt die Antwort von Jesus als wunderschöne Einladung. Kommt und seht. Und dann schließt dieser Text. Sie kamen und sahen und blieben. Und der Text im ersten Johannesbrief ganz am Eingang, das ist fast so etwas wie ein Nachhall zu dieser Begegnung. Dass er sagt, als wir dem Wort des Lebens begegnet sind, da war es um uns geschehen. Wir haben den getroffen, von dem wir gemerkt haben, der lebt. Uns gibt's, wir existieren, wir sind da und vorhanden. Aber der lebt. Und es war uns vergönnt, es zu sehen, zu hören, anzufassen, zu betasten. Er wiederholt sich ständig da in diesen Begriffen. Dass wir einmal mit diesem Leben in Berührung gekommen waren, konnte uns nichts mehr davon wegbringen. Er war das Leben, das aufgetreten ist in einer Welt, die in jeder Hinsicht, geistlich und anders, vom Tod gezeichnet war. Und auf einmal steht er unter uns und bringt uns dieses Wort. Bei 5. Mose haben wir es gestern auch mitgekriegt. Dieses Wort ist euer Leben. Und es ist das Leben, das ins Fleisch gekommen ist Und wie Johannes im ersten Kapitel im Vers 14 sagt, unter uns gewohnt hat, genauer heißt es, er zeltete unter uns. Er hat unter uns seine Behausung gehabt. Jesus war dieses Zelt, die Stiftshütte Gottes. Jesus war die Behausung Gottes in dieser Welt. Hier war die Herrlichkeit wieder präsent. Hier war alles in diese Welt hereingekommen, was verloren gegangen war, obwohl alles dafür geschaffen war. Aber nachdem es verloren gegangen war, blieb es lange verborgen. Und jetzt ist es wieder mitten unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und er sagt in diesem Prolog auch noch, von ihm haben wir genommen Gnade um Gnade. Er hat sich nicht lumpen lassen. Er war wirklich der Rabbi, der Mann der überströmenden Fülle, der Mann, der so viel zu geben hatte und allem voran das Leben. Und wenn man dann weiterschaut, und das ist das Zweite, nachdem das Leben aufgetreten war, sich gezeigt hatte, fassbar wurde, sich den Menschen anbot, als das kam, ging es nur noch um eines, dass Christus in einem Leben Gestalt gewinnt. Denn Jesus sagt den Jüngern zweimal im Johannesevangelium, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir das richtig hören in Johannes 17, Vers 18 und dann Johannes 20, die Verse 21 und 22, dann stockt einem fast der Atem wegen dieser Berufung. Und es bedeutet ja nicht nur, dass die Jünger jetzt die Sendung Jesu fortsetzen, sondern sie werden gesandt, wie Jesus gesandt war, in gleicher Kraft, mit gleichem Charakter, erfüllt mit dem gleichen Leben. Darum ist das Erste, das Jesus nach seiner Auferstehung tut, dass er sie anhaucht, als er ihnen begegnet und er blies sie an, sagt der Text, nehmt hin den Heiligen Geist, stellt sie wieder her, führt sie zurück in die Ebenbildlichkeit, macht aus ihnen wieder das, was sie am Anfang gewesen sind, weil ihm eines am Herzen liegt, er möchte, dass er in ihnen Gestalt gewinnt. Und er möchte die Menschen, die Welt bevölkern mit Menschen, die ihn im Leben haben und die ihn mit ihrem Leben ausdrücken. Wenn du im Kolosserbrief und Epheserbrief liest, dass wir Christus anziehen sollen, ist das Gleiche gemeint. Wir sollen Christus am Leibe tragen. Er soll der sein, der an uns unübersehbar, sichtbar und erkennbar wird. Wort des Lebens. Da geht es dann nicht mehr nur um eine Botschaft, sondern darum, dass da Menschen sind, die das jetzt leben und verkörpern. Ich habe eine Reihe von Texten aus dem 2. Korintherbrief aufgeschrieben. Im 2. Kapitel, in den Versen 14 und 15, da ist dann die Rede davon, dass Christen ein Wohlgeruch Christi sind. Ich sage es einmal auf Deutsch, wo du bist, riecht's nach Jesus. Wo du bist, da ist ein Näschen, ein wahrnehmbarer, lieblicher Duft, ein Aroma, eine Atmosphäre, die an Christus erinnert. In 2. Korinther 3, Vers 3 wird uns gesagt, ihr seid sein Brief, ihr seid seine gute Nachricht an diese Welt. Und was er der Welt zu sagen hat, das richtet er ihr durch euch aus. Und zwar nicht nur als Wort, nicht nur als eine Botschaft, sondern ihr selber seid die Botschaft. Ihr seid der Brief, erkannt und gelesen von jedermann. Ihr seid die Leute, in denen er es schriftlich gegeben hat, wer er ist. Ihr verkörpert ihn. Und so bist du nach 2. Korinther 5, Vers 20 ein Botschafter an Christi Stadt. Christen sind Christus im Fleisch. In ihnen ist Christus immer noch präsent und gegenwärtig. Sie sind sein Leib. Christus ist nicht gegangen, um die Jünger mit irgendeinem seltsamen Auftrag zurückzulassen, sondern er sagt, ich gehe, um wiederzukommen. Und wenn ich wiederkomme, habe ich mich vervielfältigt. Bis jetzt auf Erden hatte ich einen Körper. Zwei Beine, zwei Hände, zwei Ohren, zwei Augen, einen Mund. Wenn ich wiederkomme, habe ich einen Leib, der wird unglaublich größer sein. Viele Beine, viele Hände, viele Augen, viele Ohren, viele Lippen. Ich habe einen Leib, mit dem ich mich bis an die Enden der Erde bewegen werde. Christen sind Christus im Fleisch. Das hat Jesus ja auch gemeint, als er gesagt hat, ihr werdet größere Dinge tun, als ich getan habe. In Johannes 14. Und alle zucken zusammen. Nein, ich weiß schon, Kreuz und Auferstehung werden wir nicht toppen. Aber was Jesus meint, dass er in dieser Welt in einem vergrößerten, länger wirkenden, weiter verbreiteten Leib gegenwärtig sein würde, das hat sich spätestens zu Pfingsten erfüllt und bewahrheitet. Und dann hat Paulus noch eine tolle Sache im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4 in den Versen 6 bis 7 drinnen. 2. Korinther 4, 6 bis 7, das ist wieder so ein klassischer Paulus-Satz, wo man eigentlich von hinten anfangen muss zu lesen, um ihn im Anfang zu verstehen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu. So, Frage, was sind wir? Menschen, in die Gott ein helles Licht hineingegeben hat. Und durch uns soll klar werden, wer Gott ist. Aber was Gott ist, wird wieder nur klar im Angesicht Jesu. Er fügt dann noch ganz bescheiden hinzu, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Manchmal erzähle ich an der Stelle diese schöne Geschichte von den beiden Wasserkrügen, die ein indischer Wasserträger auf seinen Stangen hatte. Ein Krug war heil, ein anderer beschädigt. In einem Krug kam immer die volle Menge des Wassers nach Hause. Der andere verlor immer die Hälfte. Irgendwann ist der andere Krug so leicht depressiv geworden. Und er sagt, es tut mir aufrichtig leid, dass ich so beschädigt bin. Weil ich so bin, wie ich bin, kannst du die Früchte deiner Arbeit nicht wirklich genießen. So wie ich bin, ich verliere immer die Hälfte unterwegs. Und der Wasserträger sagt, das ist schon in Ordnung. Ich wusste genau um deine Beschaffenheit. Und so habe ich auf der Seite, wo du hängst, Samen ausgesät. Und seit einer ganzen Weile gehen wir da schon jeden Tag hin. Und weißt du, was du machst? Du verlierst ständig Wasser und feuchtest die Samen. Und inzwischen blüht alles und ich kann meinem Herrn jeden Tag einen schönen Strauß Blumen heimbringen. Wärst du nicht, wie du bist, hätte ich diese Blumen nicht. Das ist für mich eine unglaubliche Geschichte, zu wissen, dass wir trotz aller Schwachheit mit Rissen, irdene Gefäße immer noch für Gott brauchbar sind. Und dass interessanterweise durch rissige Gefäße das Wasser auch sehr gut auslaufen kann und das trockene Land feuchten und fruchtbar machen kann. Und dass durch rissige Gefäße genauso gut ein heller Schein in diese Welt hinausfallen kann. Du bist dieser helle Schein. Aus dir leuchtet Christus heraus. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 kommt es noch einmal ganz dick. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Hier wird nichts anderes gesagt als, die Herrlichkeit des Herrn wird in deinem Leben sichtbar. In deinem Leben wird seine Herrlichkeit zur vollen Klarheit gebracht. Und das Ganze wie in einem Spiegel. Ich habe jetzt meine Spiegel zwar oben gelassen, weil es mir gerade so eingefallen ist, aber habt ihr das Geheimnis eines Spiegels schon einmal verstanden? Du hältst jemanden den Spiegel vor und dann spiegelt sich sein Gesicht darin. Wie viel Mühe kostet das eigentlich, den Spiegel? Habt ihr schon einmal einen angestrengten Spiegel gesehen? Einen Spiegel, der sich müht und abkrampft zu spiegeln? Er macht es mühelos. Man braucht ihn nur auf das Objekt ausrichten. Und so sagt Paulus, ihr seid solche Spiegel. Und in euch spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes. Und ihr braucht rein gar nichts zu tun. Ihr braucht nur auf ihn ausgerichtet sein. Es ist keine Anstrengung. Es ist einfach nur empfangen und widerspiegeln, was da in einen einfällt. In Christus und durch Christus in dir kommt er zur Herrlichkeit und zur Klarheit. Manchmal fragt man sich, ist das ein eitler Traum, übertrieben, überzogen? Ich habe eine Geschichte gefunden, die möchte ich auch vorlesen. Da war ein englischer Missionar in Indien, dessen Organisation von ihm verlangte, dass er detailliert Buch über seine Finanzen führte. Jetzt hat er dafür kein Talent, auch keine Ausbildung. Er hatte nur eine Berufung, Missionar zu sein. In der Folge geriet seine Buchführung immer mehr durcheinander und schließlich wurde er entlassen. Er sei nicht geeignet für Missionsarbeit, hieß es. Dabei war er in Wirklichkeit nur nicht geeignet, als Buchhalter zu arbeiten. Er verschwand. Niemand wusste, wohin. Jahre später besuchte eine Missionarin ein abgelegenes Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Sie berichtet von seiner Freundlichkeit und seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen, mit denen er aß und die er besuchte, wenn sie krank waren. Sie versorgte und ihre körperlichen und seelischen Wunden verband. Sie erwähnte auch, wie sehr die Kinder ihn liebten und er sie. Und je länger sie in ihrer Erzählung fortfuhr, begannen die Augen der Dorfbewohner erkennend zu leuchten. Schließlich sagte einer von ihnen, gnädige Frau, wir kennen diesen Jesus gut. Er lebt schon seit vielen Jahren hier bei uns. Als die Menschen die Missionarin zu dem Mann brachten, war es derjenige, der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Er hatte sich im Dorf niedergelassen, seine Arbeit getan, unbehelligt von jeder Tyrannei der Buchhaltung. Wenn jemand krank war, besuchte er ihn und wartete die ganze Nacht vor der Hütte, falls er etwas brauchte. Wenn jemand verletzt war, pflegte er dessen Wunden. Für Alte und Gebrechliche holte er Wasser und Essen. Und als im Dorf die Cholera ausbrach, ging er von Hütte zu Hütte und tat, was er konnte, um zu helfen. Wie schön ist es doch, wenn man jemanden von Jesus erzählt und der sagt, ja, eigentlich kenne ich ihn schon, er wohnt dort nebenan. Eine wahre Geschichte übrigens. Drittens, ein anderer Herr, ein anderes Leben. Diese Christen, in denen Christus Gestalt gewonnen hatte, waren immer eine Minderheit. Und sie bekamen es gründlich zu spüren. Sie waren gering an Zahl und hatten keine Macht und kaum Einfluss. Sie hatten keine Lobby, wurden nicht hofiert, aber kräftig marginalisiert. Der Mutterschoß, aus dem sie eigentlich geboren waren, das Judentum, hatte sie von sich gestoßen. Den Status einer Religio Licita hatten die Christen des ersten Jahrhunderts nie. Sie waren Atheisten, Ketzer, Feinde des Menschengeschlechts. Sie hatten auch nicht von ihrem Herrn die Erlaubnis, zur Durchsetzung ihrer Wahrheit mit den Mitteln der Welt zu greifen. Aber mitten in einer schwierigen Zeit, einer Kultur des Todes, voll zunehmender Selbstvergötterung, mitten in Weltuntergangsstimmung, in Hoffnungslosigkeit, Verwahrlosung, gibt es eine kleine Gruppe, die dann anders lebt. Sie sind fröhlich in Trübsal und unter Druck. Ehrlich, wo jeder augenzwinkernd den anderen betrügt. Treu, wo viele die Verträge brechen. Kreativ, wo alles mutlos und faul wird. Sie helfen einander, wo sonst jeder nur seinen Vorteil sucht. Sie können teilen, sodass keiner Mangel leiden muss. Sie bewahren die Ehe, wo andere den Ehebruch und die Unzucht verherrlichen. Sie bilden gesunde Familien, während ringsherum die Familien auseinanderfallen. Sie zahlen ihre Steuern pünktlich und vollständig. Ihre Kinder sind wohlerzogen, zuversichtlich, hoffnungsvoll, lebendig und liebend. Und sie waren bereit, für ihren Glauben an Jesus Christus ihr Leben zu lassen. Das ist nicht zu dick aufgetragen. Das ist ein ganz normales Bild der frühen, jungen Gemeinde. Eine Gruppe, die anders gelebt hat, weil sie einen anderen Herrn hat, aus anderen Kräften lebt, aus einem anderen Vorbild lebt. Sie haben nur ein paar kleine Fehler. Sie glauben nicht, dass ein Mensch sich für Gott halten darf. Sie glauben auch nicht, dass ein Mensch Gott sein kann. Und sie glauben auch nicht, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Sie glauben nicht, dass der Mensch letzte Instanz für Wahrheit, Werte und Moral ist. Sie glauben nicht, dass ein Mensch autonom ist, sich selber das Gesetz gibt. Diese Menschen leben unter dieser Spannung, für die Welt das Beste zu sein und gleichzeitig für das Schlimmste gehalten zu werden. Tausende von ihnen sterben, 50.000 allein in den ersten 3 Jahrhunderten, den Feuertod am Kreuz oder im Zirkus. Und so leben sie in dieser Spannung unter drohender Verfolgung und der schleichenden Verführung durch die Welt um sie her, und unter der Versuchung zum Kompromiss. Es war nicht einfach. Anpassung, sich gleichschalten lassen, den Glauben verstecken, unauffällig durchschummeln, das Leben erhalten, die Maßstäbe der Welt übernehmen, die Fahne nach dem Wind hängen. Und so leben sie immer noch als Minderheit in einer Kleinheit, die einem die Luft nehmen kann. Darum sind diese späteren Briefe im Neuen Testament so wichtig. Pastoralbriefe, 1. Johannesbrief, 2. Petrusbrief, Sendschreiben der Offenbarung. Sie ringen förmlich darum, diesen Menschen, die ein anderes Leben leben, Mut zu machen, sie zu trösten, aufzurichten, auszurichten, Mut zur Wahrheit. Und sie sorgen dafür, dass man nicht neurotisch wird, verzagt, entmutigt, verbissen oder verbiestet. Das Leben ist erschienen, unübersehbar. Und dann hat dieses Leben, Christus, andere infiziert und angesteckt. Und die junge Gemeinde war voll von Menschen, in denen Christus Gestalt gewonnen hatte. Menschen, in denen seine Schönheit, seine Gutheit, sein ganzes Wesen, sein Charakter leibhaftig wurde. Er war in ihnen und zeigte sich durch sie. Das war damals die Hoffnung der Welt. Und das sollte es bis heute sein. Christus an sich tragen und anderen zu einer Begegnung mit ihm zu verhelfen. Menschen mit dem Leben anzustecken, das Christus ist. ob sich noch genügend gewinnen lassen, dass auch unsere Gemeinwesen im 21. Jahrhundert, die da durchdringen und prägen, ob da noch genug sind, weiß ich nicht. Wenn, dann ist es schön. Ich sage das auch als Entlastung, wir müssen Europa nicht retten. Auch nicht Deutschland. Aber mit diesem gestaltgewordenen Christus in uns, zu denen hingehen, die sich finden lassen und rufen lassen und einladen lassen, sehr wohl. Wenn es dann gelingen sollte, dass sich genügend finden, dann könnte auch in unserer Generation noch einmal beginnen, was wir aus der Kirchengeschichte sehr gut kennen. Denn die Kirchengeschichte war ihrerseits in den Anfängen eine Kultur des Lebens in einer Welt des Todes. Und ich gebe nur ein paar Beispiele von einer atemberaubenden Geschichte der Barmherzigkeit, die durch die Christen in diese Welt getragen wurde. Der christliche Klerus kümmert sich bei Seuchen und Aufständen um das unmittelbar Praktische, um die Bestattung der Toten und die Beschaffung von Nahrungsmitteln. In den römischen Katakomben, das waren Grabstätten, weniger Versammlungsorte erst später, findet sich ein unverhältnismäßig hoher Anteil von Kindergräbern. Von ca. 100.000 Gräbern sind 20.000 Kindergräber. Man hat eine Erklärung gefunden. Kinder wurden in Rom eben oft ausgesetzt. Daumen runter und das bedeutete, das war's. Es gab in Rom 70 solcher Aussetzungsplätze. In Ephesus weiß man um 30. Die Christen wussten natürlich um diese Kindesaussetzungen und haben ihren Eifer da reingesetzt, an diesen Aussetzungsplätzen zu sein, ehe die Kindesräuber die Kinder fanden. Und so haben sie den Kindern, wenn sie sie gefunden haben, das Los von Sklaverei, Prostitution oder als Gladiatoren erspart. Zu oft allerdings kamen sie auch zu spät. Kinder waren unterkühlt, verhungert, verdurstet, nicht mehr zu retten. Aber so hat man ihnen wenigstens ein ordentliches Grab gegeben. Um 250 hat die Gemeinde in Rom 30.000 Mitglieder und unterstützt 1.500 Arme und Witwen. Extrem aufregend die Geschichte der Gemeinde in Karthago, Nordafrika, in der Zeit des Zyprian. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts bricht in Äthiopien die Pest aus. Der schwarze Tod, eine der schrecklichsten Geißeln der Menschheit, verbreitet sich in Windeseile über ganz Nordafrika. Menschen sind in Panik. Die Seuche rafft täglich unzählige hinweg. Die Lebenden fliehen Hals über Kopf. Angehörige, die angesteckt sind, werden im Stich gelassen. Zugleich bricht eine unglaubliche Habgier aus, dass man sich zwar nicht um die Kranken und Sterbenden kümmert, aber dafür ihre Habseligkeiten nimmt und ihre Habe raubt. Zyprian mit seiner Gemeinde erkennt das Problem und geht nicht weg, sondern versammelt seine Gemeinde und sagt, Leute, wir müssen hier etwas tun. Und errichtet einen Sozial-, Gesundheits- und Hygienedienst ein. Und während alle anderen fliehen, kümmert sich die christliche Gemeinde um die Kranken, sondert die Gesunden von den Kranken ab schafft Quarantäne, pflegt die Kranken so gut es geht und anstatt sie dann, wenn sie verstorben sind, herumliegen zu lassen, geben sie ihnen wenigstens ein ordentliches Begräbnis. Und es dauert nicht so lange, bis diese Maßnahmen greifen und die Pest abklingt. Es waren auch etliche Leute aus der Gemeinde des Cyprian, die sich dann anstecken und die leider auch an der Seuche verstorben sind. Fast im gleichen Jahr, ein Jahr später, kommen von Süden her nubische Räuberbanden und ziehen raubend durch Karthago und verschleppen viele der Männer in die Sklaverei. Cyprian begreift, wir müssen etwas tun für unsere Brüder, die versklavt werden. Und die Gemeinde, die finanziell und in jeder Hinsicht schon ausgeblutet ist, bis zum Gehtnichtmehr, diese gleiche Gemeinde sammelt 100.000 Sesterzen. Das waren 20.000 Goldmark zur Jahrhundertwende voriges Jahrhundert. Ein ordentlicher Batzen Geld. Und sie kaufen ihre Brüder aus der Sklaverei frei. Und als das Geld zu Ende ist und immer noch Leute in der Sklaverei sind, sind die Christen in Karthago die Erfinder des eigentlichen Rotationsprinzips geworden. Wenn jemand 5 Jahre in der Sklaverei war, hat jemand aus der Gemeinde sich gefunden, der zu den Nubiern ging und sagte, ich möchte tauschen. Ich übernehme seinen Dienst, damit er nach Hause gehen kann zu seiner Familie. Es gibt eine ganze Latte von solchen Geschichten. Das, was dem Abendland ein anderes Gesicht gegeben hat und es von einer Kultur des Todes zu einer Kultur des Lebens gewandelt hat, das kam von den Christen. Antonius von Keman ist der Begründer der Gefangenenseelsorge. Basilius baut eine ganze Stadt für Obdachlose und Hungernde. Chrysostomus richtet Geburtshilfekliniken ein und so weiter. Es geht durch und durch. Es gibt nicht nur die bittere Geschichte der dunklen Seiten der Christen in der Kirchengeschichte. Es gibt auch eine unglaubliche, wundervolle Geschichte der Barmherzigkeit. Und sie ist vorangetrieben worden von Leuten, denen Christus alles sein konnte. Das Leben, die Kraft, die Liebe, die Hoffnung, die Barmherzigkeit. Leute, die in ihrem Leben den Charakter Jesu verwirklicht haben, sie haben dem Abendland ein anderes Gesicht gegeben. Hier lasse ich's und möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach danken. Nichts, was uns als Appell erreicht, hilft etwas. Es hilft doch nichts, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber wenn wir ergriffen und erfasst werden von dem, was du in uns bist, und wenn wir das entdecken, was du in uns wirken möchtest und was du uns darreichst, dann können noch einmal außergewöhnliche Dinge passieren, auch in dieser Welt. Und dann kann eine Kultur des Todes sich vielleicht nochmal, zumindest in Bereichen, wandeln und das Leben, das du bist, andere erreichen und anstecken. Und so möchten wir das sein, dein Brief, deine Botschaft, nicht bloß in Worten, sondern Leben und Fleisch geworden, sodass du in uns fassbar wirst und sichtbar wirst und dass Menschen sich davon anlocken lassen, neugierig werden und fragen, wo diese Art von Leben, diese Qualität herkommt. Alles, was dazu notwendig ist, hast du bereits längst in unser Leben entlassen. Wir sind nicht arm. Wir sind bedürftig. Aber alles, was wir bedürfen, hast du geschenkt, um durch uns zu wirken. Zu deiner Ehre, zu unserem Besten und zum Segen für eine Welt. Amen.